Je näher der 5. November rückt, desto mehr richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit auf die Vereinigten Staaten. Denn der Ausgang der dortigen Wahlen wird nicht nur den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Weg im Land selbst bestimmen. Auch weltweit wird das Ergebnis maßgeblich Einfluss auf viele Faktoren haben, etwa auf die Zukunft einer grünen Transformation der Wirtschaft und auf die transatlantischen Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen. Seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, wirft diese Wahl einen langen Schatten, der in vielen Ländern sowohl Sorgen als auch Erwartungen weckt. Seit der ehemalige Präsident Donald Trump nach der Wahl 2020 behauptete, das Ergebnis sei manipuliert worden, um ihm die Präsidentschaft zu stehlen, steht die Frage im Raum, wie widerstandsfähig Amerikas Demokratie noch ist. Selbst Trumps ehemaliger Stabschef John Kelly sagte, Trump falle aus seiner Sicht unter die allgemeine Definition eines Faschisten und würde wie ein Diktator regieren, wenn man ihn ließe. Das Rennen zwischen Trump und seiner demokratischen Gegenkandidatin Kamala Harris ist so knapp, dass selbst erfahrene MeinungsforscherInnen das Ergebnis kaum vorhersagen können. Ein Faktor, der die Wähler zu Trump treibt, ist ihre Unzufriedenheit mit der Wirtschaftslage. Wirtschaftliche Fragen dominieren traditionell die US-Wahlen und sind in diesem Jahr so wichtig wie zuletzt bei der Wahl 2008, also mitten in der Finanzkrise. Das zeigt eine neue Gallup-Umfrage. Aber warum ist die Wirtschaft in diesem Wahlzyklus so dominierend? Was versprechen Harris und Trump den Menschen? Worin würde sich ihre Wirtschaftspolitik tatsächlich unterscheiden? Und welche Auswirkungen hat die jeweilige Strategie des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin auf Deutschland und Europa? Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion der Böll-Stiftung, die wir in dieser Folge von Böll Fokus verfolgen. Ich bin Bettina Ritter.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass die wirtschaftliche Unzufriedenheit bei dieser Wahl für die WählerInnen ein besonders wichtiger Faktor ist. Auf den ersten Blick mag das seltsam erscheinen, denn mit Blick auf die reinen Zahlen steht die US-Wirtschaft hervorragend da. Der Aktienmarkt ist im Aufwind, das Wachstum ist gesund und die Beschäftigungsquote ist hoch. Wenn also alle wichtigen Indikatoren gut sind, warum ist das Gefühl der Menschen dann so anders? Heike Buchter ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin, die seit 20 Jahren in New York City lebt. Seit 2008 arbeitet sie als Korrespondentin für die Zeit. Auf ihren Reisen durch das Land hat sie erfahren, worin der Grund dafür liegt, dass die Wirtschaft für viele WählerInnen an erster Stelle steht. Er ist auf ein Wort zurückzuführen: Bezahlbarkeit.
Und um es ganz konkret zu sagen, dass es immer schwieriger wird, mit einem normalen Gehalt hier eine Familie durchzubringen und auch im Alter noch ein bisschen was übrig zu haben.
Die Hauptursache dafür, dass die Dinge des täglichen Bedarfs und Lebenshaltungskosten zunehmend unbezahlbar werden, ist natürlich die hohe Inflation, die die US-Wirtschaft in den letzten Jahren erlebt hat. Und vor Ort kann man die Auswirkungen der Teuerung sehen.
Und ja, auch wenn ich hier in den Supermarkt gehe und ich sehe einen minimal kleinen Blumenkohl für $7 angeboten, dann frage ich mich dann natürlich schon auch, wie das andere Leute mit einem mäßigeren Einkommen haben, wie die das irgendwie schaffen sollen. Und das ist nicht nur in New York so. Also die Lebenshaltungskosten sind extrem gestiegen. Das ist das eine. Aber was ich glaube, was immer wieder unterschätzt wird, eines der ganz, ganz großen Themen ist Kosten für Miete oder für eben, wenn man im Eigentum lebt, für Hauseigentum. Die sind eklatant gestiegen.
Und Buchter weist darauf hin, dass dies dazu geführt hat, dass viele Menschen, die gerade so über die Runden kamen, nun wirklich darum kämpfen müssen, ein Dach über dem Kopf zu behalten.
Und ja, also die Frustration einfach, dass es seit Jahren keine richtige finanzielle Sicherheit für so viele Leute mehr gibt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was bei dieser Wahl sich wieder niederschlagen wird.
Rüdiger Bachmann ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in Indiana und lebt dort seit 2014. Und er stimmt zu. All die anderen guten Aspekte der Wirtschaft, wie der starke Arbeitsmarkt, verblassen in den Köpfen der meisten Menschen im Vergleich zur Inflation, mit der sie zu kämpfen hatten. Und das aus einem sehr guten Grund.
Inflation bedeutet zunächst mal Lebensstandardsverluste. Und zwar auch permanente Lebensstandardverluste. Selbst wenn die Inflation dann wieder zurückgegangen ist, und die ist ja jetzt wieder dahin, wo die Federal Reserve sie gerne haben will, fast jedenfalls bei 2%. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Lebensstandardverluste ausgeglichen worden sind, sondern sie haben nur aufgehört zu erodieren. Und jetzt ist die Frage, gab es schon für alle Nominallohnausgleiche? Und die Tatsache ist eben, dass es das nicht gab.
Auch wenn also laut Bachmann die Verbraucherpreise eine Weile stärker gestiegen sind als der Verdienst der Menschen und das bislang nicht ausgeglichen wurde, würden sich ihm zufolge die Dinge allmählich zum Besseren wenden. Die Löhne beginnen als Reaktion auf die Inflation zu steigen.
Die Reallöhne steigen erst seit einem Jahr ungefähr und relativ langsam. Also sagen wir mal so, die Trendwende ist eingeleitet und wenn es vielleicht noch ein Jahr gegangen wäre, dann wäre vielleicht einige dieser Probleme, die Frau Buchter geschildert hat, vielleicht auch wieder weniger, sagen wir mal, dramatisch. Aber das ist noch nicht der Fall. Die Leute haben diese Reallohnausgleiche noch nicht bekommen.
Er argumentiert auch, dass Inflation für PolitikerInnen besonders problematisch ist, weil die Menschen sie als grundsätzlich ungerecht empfinden.
Weil es ein Gift ist, das sozusagen jeden betrifft, gegen das man sich auch nicht wehren kann. Ja? Wenn man aber jetzt einen Arbeitsplatz bekommen hat in der neuen guten Biden-Ökonomie, wenn man eine Reallohnerhöhung bekommen hat in der guten Biden-Ökonomie, das sagt man nicht, dass danke Biden, danke Onkel Joe. Da kann man immer sagen, naja, ich bin doch ein toller Hecht. Ja, ich habe es ja verdient, dass ich einen guten Reallohn bekomme, dass ich einen Job gefunden habe. Die Inflation, die ist sozusagen das was Amorphes. Ja, das kann man nicht so richtig fassen. Das schiebt man auf die Politik. Wenn es aber dann gut gemacht wird, wenn es verbessert wird mit Nominallohnerhöhungen, mit Situationen, wo die Leute Arbeitsplätze finden, das attribuieren die Leute sehr gerne auf sich selbst. Und das ist eine Situation, die richtig fies ist, wenn sie als Politikmacher dagegen ankämpfen müssen.
Obwohl Kamala Harris nicht Joe Biden ist und obwohl die Inflation seit der Corona-Pandemie in weiten Teilen der Welt ein Problem darstellt, werden Biden und die Demokraten insgesamt von den WählerInnen weitgehend für die aktuelle Krise verantwortlich gemacht. Die Umfragen zeigen auch, dass die Menschen Trump beim Thema Wirtschaft eine etwas größere Kompetenz zuschreiben als Kamala Harris. Und das, obwohl Trump faktisch für die Mittelschicht nicht viel zu bieten hat. Aber worin unterscheiden sich Trump und Harris, wenn es um ihre Pläne für die US-Wirtschaft geht? Der vielleicht offensichtlichste Gegensatz wird bei ihren Steuerplänen sichtbar. Kamala Harris will die Steuern für Wohlhabende erhöhen. So sollen zum Beispiel Menschen, die mehr als $400.000 im Jahr verdienen, einen etwas höheren Einkommenssteuersatz zahlen. Für SteuerzahlerInnen mit einem Jahreseinkommen von mehr als $1 Million will sie außerdem den Steuersatz auf realisierte Kapitalgewinne, also auf Gewinne aus abgeschlossenen Transaktionen, von 20% auf 28% erhöhen, was nur etwa 0,5% der Steuerpflichtigen betreffen würde. Donald Trump hingegen möchte den Körperschaftssteuersatz von 21 auf 15% senken. Kürzlich hat er auch über die Möglichkeit nachgedacht, die Einkommenssteuer für alle AmerikanerInnen ganz abzuschaffen. Doch die Kluft zwischen dem, was Harris und Trump versprechen, und dem, was sie im Falle ihrer Wahl tatsächlich umsetzen werden, könnte groß sein. Simone Menne ist Präsidentin der amerikanischen Handelskammer in Deutschland und war von 2012 bis 2016 Finanzchefin der Lufthansa. Sie weist darauf hin, dass derjenige, der die Präsidentschaft gewinnt, die Unterstützung sowohl des Senats als auch des Repräsentantenhauses benötigen wird, um seine Wirtschaftsagenda zu verabschieden. Und eines der beiden Häuser könnte sehr wahrscheinlich von der gegnerischen Partei kontrolliert werden.
Also die interessante Frage wird die Konstellation ja sein. Was kann überhaupt beschlossen werden? Das heißt, wie ist die Verteilung in Kongress und Senat? Und an welchen Stellen kann nur noch das Allernötigste gemacht werden, weil man sich wieder gegenseitig blockiert? Was haben wir jedes Mal gesehen, egal bei welcher Regierung, war das Thema Budget und bis zum Stillstand der öffentlichen Hand, die nicht mehr bezahlt werden kann. Ich persönlich glaube, und das ist das, was viele immer überrascht, es wird sich nicht so sehr unterscheiden, egal welcher Kandidat gewählt wird, weil man sich gegenseitig in den Häusern blockiert.
Doch während Simone Menne befürchtet, dass es letztlich kaum einen Unterschied machen würde, wer die Präsidentschaft gewinnt, glaubt Rüdiger Bachmann, dass es einen großen Unterschied machen wird, wer am Ende im Oval Office sitzt.
Wir haben jetzt so ein bisschen so implizit, vielleicht wollten Sie es gar nicht sagen, aber so ein bisschen gesagt, oh, it doesn't really make a difference, wer da jetzt gewinnt. Also den Eindruck, glaube ich, sollten wir nicht kolportieren. Das macht einen Riesenunterschied. Also die Programme, auch die wirtschaftlichen Programme, sind schon sehr unterschiedlich.
Ein großer Unterschied könnte bei den Zöllen liegen. Es ist zwar leicht, die wirtschaftlichen Versprechen von Trump und Harris als unwahrscheinlich abzutun, weil der Kongress sie genehmigen müsste. Doch bei den Zöllen ist das anders. Die Präsidenten haben weitreichende Befugnisse, Zölle für Freunde und Feinde gleichermaßen zu erheben und können dies ohne Zustimmung des Kongresses tun. Und Trump liebt Zölle. Zölle sind die beste Sache, die je erfunden wurde, sagte er im September bei einer Veranstaltung in Michigan. Der ehemalige Präsident behauptet, Zölle würden mehr Arbeitsplätze in Fabriken schaffen, das Bundesdefizit verringern und die Lebensmittelpreise senken.
Ja, also das wirtschaftspolitische Programm von Trump heißt Zölle. Wenn immer er gefragt wird, wie finanzierst du das jetzt? Zölle und die Ausländer bezahlen das, was natürlich völlig absurd ist. Es hat keine wirtschaftswissenschaftliche Theorie und Empirie, backt das ab sozusagen. Ist also völliger Quatsch. Aber wenn er tatsächlich durchzieht, jetzt kann man immer sagen, ach, der meint es nicht so. Nee, aber manchmal meint das dann eben doch so. Also ich würde davor warnen.
Während seiner ersten Amtszeit als Präsident ging Trump bereits diesen Weg. Sein Hauptziel war damals China. Auf viele chinesische Waren verhängte er Zölle von bis zu 25%. Aber auch vor Europa machte er nicht Halt und belegte Exportgüter wie Stahl, Aluminium und sogar Wein und Käse aus bestimmten Ländern mit Zöllen. Doch dieses Mal will Trump noch viel weiter gehen. Er will Zölle von 60% auf alle Waren aus China erheben und Pauschalzölle von bis zu 20% auf alles, was die Vereinigten Staaten sonst noch einführen, egal aus welchem Land. Er denkt sogar darüber nach, Ländern, die den US-Dollar nicht mehr als Reservewährung verwenden, 100%ige Zölle aufzuerlegen. Während es in seiner ersten Amtszeit viel Getöse und Gerede gab, das nicht unbedingt in die Tat umgesetzt wurde, dürften wir laut Bachmann dieses Mal nicht so sicher sein, dass Trump seine Pläne nicht umsetzen würde. Schließlich war sein erster Wahlsieg eine Überraschung, sogar für ihn selbst. Aber das wäre dieses Mal anders.
Diesmal sind die vorbereitet und da sind jetzt wirklich nur noch Trump-Loyalisten. Da gibt's keine vernünftigen Leute, da gibt's keine Erwachsene im Raum mehr. Das muss man sich klar machen. Schon aus dem Grund wird es eine ganz andere Administration werden. Das werden wir in der Demokratiepolitik als erstes sehen. Ja, wir werden es aber auch in der Wirtschaftspolitik sehen. Und wenn er wirklich das macht, was er vorhat, nämlich mit diesen Zöllen, dann bedeutet das letztlich eine Riesenerhöhung für die Lebenshaltungskosten der durchschnittlichen Amerikaner. Das ist also völlig richtig, was die Harris-Administration sagt, dass es im Grunde nur eine Verbrauchsteuer ist, was er da macht. Und er wird die amerikanische Wirtschaft durchruinieren.
Bachmann zufolge könnte also eine zweite Trump-Regierung dramatische Auswirkungen haben. Und das nicht nur für die USA selbst, sondern auch für Europa. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass auch die Demokraten nicht völlig gegen Zölle sind. Joe Biden hat nicht nur die meisten von Trumps Zöllen auf chinesische Waren beibehalten, sondern in diesem Jahr einige von ihnen erhöht. Etwa die auf chinesische Lithium-Batterien, Solarpaneele und kritische Mineralien. Und er setzte sogar die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge auf 100% fest. Während Kamala Harris Trumps Idee eines pauschalen Einfuhrzolls von 20% heftig kritisiert hat, würde sie wahrscheinlich zumindest einige der gegen China gerichteten Zölle beibehalten.
Also die Tatsache, dass Harris auch protektionistische Impulse hat, sie aber balanced gegenüber anderen Überlegungen, die Trump diese Balance eben nicht hat. Das ist ein so ein Punkt, ja, wo man sich wirklich klar machen muss, dass es hier wirklich um was geht. Also es ist nicht so egal, wer da jetzt gewinnt. Ja, Harris hat ein detailliertes wirtschaftspolitisches Programm vorgelegt, im Gegensatz zu Trump. Da kann man Einzelpunkte kritisieren, aber ich denke auch, es ist ein insgesamt vernünftiges Programm, ein ausgewogenes Programm.
Sollte sie jedoch gewinnen, bleibt abzuwarten, inwieweit Kamala Harris den Weg der sogenannten Bidenomics weitergehen wird. Der wirtschaftliche Ansatz, den Joe Biden während seiner Amtszeit vertrat, legt den Schwerpunkt auf staatliche Investitionen in Infrastruktur, saubere Energie und Produktion, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Er versuchte damit, eine Wirtschaft aufzubauen, die der Mittelschicht zugutekommt, indem er sich auf Steuergerechtigkeit und die Stärkung der heimischen Industrie konzentriert. Die wohl größte gesetzgeberische Leistung Bidens während seiner Amtszeit war die Verabschiedung des Inflation Reduction Acts im August 2022. Das Gesetz sieht nicht nur Reformen im Gesundheits- und Steuerwesen vor. Es beinhaltet auch die bisher größte Investition der USA in den Klimaschutz und in saubere Energie, für die über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 369 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Aber auch hier sind einige protektionistische Elemente enthalten. Mit seinen gezielten inländischen Subventionen und Buy American-Bestimmungen ist das Gesetz zwar gut für den Übergang zu sauberer Energie in den USA, stellt aber eine Herausforderung für die grüne Industrie in Europa dar. Und egal, ob Trump oder Harris gewinnen, beide werden wahrscheinlich zumindest einen Teil des Gesetzes beibehalten. Simone Menne.
Ich glaube, im Hinblick auf die Wahl ist es interessant. Also die Vermutung sind, dass beide, sowohl Frau Harris als auch Herr Trump, an bestimmten Teilen des Inflation Reduction Acts festhalten werden. Bei Frau Harris ist das vielleicht einfach zu erklären. Bei Herrn Trump, der ja gerne am liebsten alles abschafft, was der Vorgänger gemacht hat, der wird starke Bundesstaaten haben, republikanische Bundesstaaten, die selber davon profitiert haben und die gesagt haben, halt mal Stopp.
Andreas Audretsch ist Mitglied des Deutschen Bundestags für die Grünen und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in der Bundestagsfraktion. Er glaubt, dass der Inflation Reduction Act in gewisser Weise als Inspiration für Deutschland dienen könnte. Denn im Moment befinden sich Deutschland und Europa in einer schwierigen Situation, wenn es um die Förderung von grünen Industrien geht.
Wir sehen und schon jetzt sehen, dass wir uns befinden in einem Machtkampf der großen quasi Kontinente, Teile dieser Welt. Das heißt, China investiert Milliarden über Milliarden, hemmungslos Billionen in alles, was an neuen Technologien, an grünen Technologien da ist. Und denen geht es nicht um grün im Zweifel, sondern denen geht es im Zweifel um Technologieführerschaft und Machtführerschaft am Ende im 21. Jahrhundert. Gleichzeitig tun das die USA, nämlich indem sie sowas wie Solarpaneele komplett raushalten aus den USA, weil sie sagen, dort wird das von Uiguren hergestellt. Wir haben ein Menschenrechtsgesetz, was aber genutzt wird, dazu protektionistisch zu agieren. Das heißt, die ganzen Solarpaneele werden zu uns reingeschwemmt und machen es hier fast unmöglich, Solarpaneele zu produzieren. Das wird das Gleiche bei der Autoindustrie sein. Wenn wir nicht bereit sind, in diese Auseinandersetzung mit Härte reinzugehen, mit auch der Überzeugung reinzugehen, dass wir Jobs hier halten wollen, dass wir wollen, dass das Zeug hier produziert wird, dass wir die Technologie hier produzieren, dann kostet das aber was. Dann wird das nicht umsonst gehen am Ende. Dann werden wir in dieser Auseinandersetzung zwischen einer US-Politik, die massiv auf die eigenen Bedürfnisse ausgelegt ist, einer Politik in China, die dort auf die eigenen Bedürfnisse ausgelegt ist, und einer Politik in Europa, die am Ende die Hände nach oben streckt und sagt, wir können eigentlich gar nichts machen, der Markt regelt das. Das ist naiv. Das ist so naiv, dass ich manchmal davor stehe und verzweifle daran, weil ich glaube, wir müssen endlich uns gewahr werden dessen, was in den nächsten Jahren auf uns wartet.
Rüdiger Bachmann meint, die Unsicherheit rund um Trump und seine Zolldrohungen zeige, dass die Industrien in Europa widerstandsfähiger werden müssen.
Denn letztlich ist eine disruptive Politik, die muss man letztlich als Zufall spielen. Das ist halt wie ein Schock, genauso wie ein Wetterereignis. So muss man Trump nehmen und dann muss man ihn entsprechend, das hilft nur Resilienz.
Die Frage ist jedoch, in welchen Sektoren wir diese Widerstandskraft aufbauen müssen. Bachmann meint, dass wir sie gar nicht in jedem Sektor sicherstellen müssten.
Also ich würde da zum Beispiel unterscheiden wollen zwischen dem Automobilsektor, der nach wie vor ein Hochtechnologiesektor ist. Ja, ich würde auch sagen, bei der Arzneimittelversorgung braucht man Resilienz. Bei den Solarpanelen bin ich nicht bei Ihnen. Das ist letztlich ein Massenprodukt. Ja, ist kein Hochtechnologieprodukt mehr, ist ein Massenprodukt. Das können andere Länder gut fertigen. Das werden uns auch die USA im Zweifel liefern. Trump wird ja nicht Exporte beschränken gegen uns, sondern der will ja was verkaufen. Im Gegenteil, also das kriegen wir aus den USA. Das werden wir zukünftig aus Brasilien Brasilien, aus Indien kriegen. Es werden viele Länder auf der Welt Solarpaneele herstellen. Insofern müssen wir da diversifizieren, das ist richtig. Aber das brauchen wir wirklich nicht selber machen. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Also man muss sich sehr genau angucken, um welche Branchen es sich da handelt, wie viel einerseits Technologieführerschaft steckt da noch drin in diesen Branchen und Technologiezukunft steckt da noch drin und wie viel ist relevant für nationale Sicherheit.
Was auch immer Deutschland tut, Simone Menne weist darauf hin, wie wichtig Vorhersehbarkeit für Unternehmen ist, damit sie planen und langfristige Investitionen tätigen können.
Was mich besorgt macht, das ist sowohl für USA als auch für Deutschland gültig, ist, dass Unternehmen Angst haben, Investitionen zu tätigen, weil sie glauben, dass die Regeln nicht langfristig halten.
Das hat Andreas Audresch auch aus erster Hand von der deutschen Industrie gehört, vor allem wenn es um den grünen Wandel geht.
Die Autokonzerne, die sitzen bei mir im Büro auf der Couch und sagen, bitte, Herr Audresch, sorgen Sie dafür, dass wir den Pfad jetzt einhalten. Wir können nicht schon wieder in eine komplett neue Richtung. Wir haben uns voll darauf eingestellt, jetzt in eine Richtung zu gehen, nämlich erneuerbar, Elektromobilität, die Übergänge zu schaffen. Da sind Milliardeninvestitionen, die getätigt sind. Wenn das alles hinfällig wird, dann machen wir das Schlimmste, was wir für die Wirtschaft in Deutschland tun könnten, nämlich diese Perspektiven kaputt. Und das ist das Gute, was auch in den USA passiert ist. Nämlich es war erstens ein Commitment hin in Richtung Zukunftstechnologien. Es war zweitens der finanzielle Rahmen, um auf Beratersprech einen Business Case zu erzeugen. Also es hat plötzlich Sinn ergeben, in Batteriezellen zu investieren. Und es hatte die Glaubwürdigkeit, über eine gewisse Strecke zu gehen. Und plötzlich ist eins passiert, private Gelder sind in diese Technologien reingeflossen. Und dann beginnt diese Umstellung zu passieren. Und in Deutschland, in Europa müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Punkt kommen, mit dieser Art von Debatte jedes Mal dann, wenn wir nach vorne gehen, den Weg rückwärts wieder einzulegen. Weil das ist für den Klimaschutz das Schlechteste und das ist aber auch für die Wirtschaft das Schlechteste, was man tun kann.
Unabhängig vom Wahlergebnis ist es für Europa also mit Sicherheit sinnvoll, mehr in seine kritischen Industrien zu investieren und einen längeren und klareren Plan zu schmieden, wie der Übergang zu einer sauberen Wirtschaft gemeinsam bewältigt werden kann. Schließlich sind dies nicht nur Schritte, die gute Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum in Deutschland und Europa sicherstellen, sondern auch ein stabiles Umfeld, das uns allen eine gute Zukunft bietet. Wir sind am Ende dieser Folge von Böll Fokus. Die Diskussionsveranstaltung selbst und weitere relevante Links findet ihr in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Autor dieser Folge war Kevin Kainers. Mein Name ist Bettina Ritter. Nächste Woche nehmen wir euch mit zur Ausstellung über den ukrainischen Dichter und Freiheitskämpfer Wasil Stus. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.